Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Investigativjournalist Michael Nickbarsch.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Michael Nickbarsch ist einer der besten Investigativjournalisten des Landes, Satiriker und Jungunternehmer mit 53 Jahren. 23 Jahre lang schreibt er vielfach ausgezeichnete und renommierte Aufdecker für das Nachrichtenmagazin Profil. Den Profilierungsdrang mancher PolitikerInnen bietet er in seinen Artikeln keine Bühne. Auf der Bühne steht er selbst als Satiriker. Gemeinsam mit Klaus Opitz zieht er Machtmenschen, Mitläufer und Möchtegerns durch den Kakao. Sehr schlau fühlen sich einige Menschen, wenn sie sich heimlich durch illegale Machenschaften Macht verschaffen. Verkraften können sie es in Folge dann nur schwer, wenn Top-Journalisten wie Michael Nickbarsch ihre Kriminalität aufdecken. Durch die sprichwörtliche Decke geht der erste Investigativ-Podcast des Landes, die Dunkelkammer, den Michael gemeinsam mit der Firma Missing Link Media innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellt. In Frage stellt er darin unter anderem dubiose Geldflüsse und mysteriöse Einflüsse. Die Antworten bringen kuriose Aufschlüsse über die dunkle Seite der Macht. Und wie viel Macht er persönlich negativen Gedanken in seinem Leben gibt und wie viel persönliche Transparenz wir in dieser Podcast-Folge heute erwarten dürfen. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen in meinem Podcast über die zwei Seiten des Lebens und wir starten mit der schönen und der erfolgreichen Seite, auf die es oft sehr viel leichter ist, hinzuschauen. Im letzten Jahr war eines in deinem Leben sicher sehr erfolgreich und sehr schön, nämlich dein Podcast, die Dunkelkammer, der sprichwörtlich eben durch die Decke geht. Hast du nur ansatzweise mit diesem Erfolg gerechnet?
Nein, gar nicht. Ich erinnere mich recht gut an ein sehr frühes Gespräch mit Stefan Lasnik. Ich war Feuer und Flamme für diese Idee, diesen Podcast zu machen. Und er hat gesagt, erwarte bitte nicht zu viel, das wird ein Marathon. Und ich hatte jetzt ehrlicherweise überhaupt keine Vorstellung, womit ich überhaupt zu rechnen habe, weil ich kam relativ ahnungslos in diese Podcast-Welt hinein. Ich habe wohl bei Profil damals immer wieder Podcasts gemacht, aber gemacht hieß in dem Fall, ich bin mehr oder weniger als Gast dort gesessen und habe halt in ein Mikro geredet. Und die tatsächlich selbst einen Beitrag zu machen, das hat bis dahin faktisch hat's das nicht gegeben. So, ich wusste zwar, dass ich Journalismus ein bisschen kann, aber aber was ich nicht wusste, war, ob ich überhaupt eine Möglichkeit habe, mich außerhalb dessen, was ich immer gehabt habe, nämlich einen Verlag, für den ich gearbeitet habe, beruflich zu definieren. Mhm. Also für Menschen wie mich gab es das bisher nicht. Du hast, wenn du journalistisch tätig sein wolltest, dann brauchtest du ein Medienunternehmen, für das du gearbeitet hast. Und so völlig im luftleeren Raum war mir ehrlicherweise unklar, ob das gut ausgeht. Meine Frau hat immer wieder gefragt, ob ich nicht doch Lust hätte, einen Beruf zu ergreifen, einen vernünftigen, also irgendwo angestellt zu sein, statt mich da auf irgendwelche Dummheiten einzulassen. Wir haben zwei kleine Kinder und es war jetzt nicht so, dass die finanziellen Reserven so groß gewesen wären, dass ich den Rest meines Lebens irgendwelchen Träumereien nachjagen könnte. Aber ich war von der ersten Folge weg dann wild entschlossen, es einfach zu probieren, mir möglicherweise beim Scheitern zuzuschauen und dann wenigstens über mein Scheitern reden zu können. Nach einem Jahr muss ich sagen, da bin ich noch nicht. Frag mich in einem Jahr. Vielleicht bin ich dann damit gescheitert. Es läuft viel besser, als ich erwartet habe.
Und vor allem auch von der ersten Folge an, das muss man auch sagen. Also gleich die erste Folge hatte tausende Downloads und Zuhörer und Zuhörerinnen. Also das war sehr, sehr schön zu beobachten.
Ja, das hatte auch ein bisschen mit den Verwerfungen zu tun, die meinen Abgang bei Profil begleitet haben. Es war ein bisschen ruppig und da gab es dann ja auch vorübergehend den Plan, mich da rund um den Kurier eine Investigativakademie aufzuziehen. Mhm. Okay, daraus wurde nichts. Und dann hat Richard Grasl, der Kuriergeschäftsführer, mittlerweile Kuriergeschäftsführer, damals auch Profilgeschäftsführer, einen etwas merkwürdigen Fernsehauftritt hingelegt, wo er mein Ausstieg dort irgendwie so dargestellt hat, das sei ich halt ein Heferl. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, quasi meinen Abschied bei Profil und diese Verwerfungen dort zu thematisieren. Und das hat natürlich gerade auch in der Medienbranche für ein bisschen Nachhall gesorgt, weil Leute mögen halt, wenn es scheppert. Ne?
Ja, das war die erste Folge. Natürlich ist das auch auf Interesse gestoßen. Ist aber nicht nur die erste Folge sehr erfolgreich gelaufen, sondern mittlerweile seit einem Jahr und über 70 Folgen, glaube ich. Und jede Folge wird ganz stark und ganz regelmäßig und viel gehört. Da kommt sehr viel Bescheidenheit rüber bei dir. Würdest du dich selbst auch als bescheiden bezeichnen und magst du deine Bescheidenheit auch an dir?
Das ist immer ein bisschen gefährlich, nicht, weil man über sich selber sagt, man ist so bescheiden und dann trägt man die ganze Zeit dick auf und sagt, aber ich bin eh bescheiden.
Trägst du dick auf, findest?
Ach, ich habe in meinem Leben schon dick aufgetragen. Ich bin jetzt nach so vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch quasi um mein Ende bei Profil, ich habe mich natürlich dort in einer Rolle gesehen, so, die können unmöglich auf mich verzichten. Mhm. Natürlich konnten sie auf mich verzichten, wenn man tatsächlich auf jeden verzichten kann. Das war schon heilsam. Und also ich habe, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, was auch meine Persönlichkeit betrifft, in den Anfang 2023. Da hatte ich so 2 Monate, da habe ich mehr oder weniger ins Nichts gestarrt. Also vor allem in mein berufliches Nichts. Und das habe ich jetzt nicht vergessen. Und da will ich nicht mehr hin. Und deswegen will ich jetzt, ist das jetzt keine Attitude. Ich bin so bescheiden. Die Dunkelkammer hat sich wirklich vielversprechend entwickelt, aber ich bin jetzt noch weit davon entfernt zu sagen, ich bin ein gefestigter Medienunternehmer oder kann von dem, was ich da anbiete, bereits gut leben. Das ist nicht der Fall, da ist noch einiges zu tun. Und daher, ja, ich habe in einem Interview vor nicht allzu langer Zeit gesagt, ich will mir damit ja auch kein Denkmal setzen. Also ich will jetzt nicht, dass dann über mich heißt, der Gründer von irgendwas, das ist mir vollkommen egal. Man wird mich ohnehin bald vergessen haben, wenn ich abtrete. Und ich will eine gute Zeit haben. Das ist mir so unendlich viel wichtiger mit dem, was ich mache, nach Maßgabe der Möglichkeiten, es ist ja doch Arbeit. Und wenn ich damit keine gute Zeit mehr haben sollte, dann muss ich damit aufhören. Weil eines werde ich in diesem Leben, das habe ich mir fest vorgenommen, nicht zulassen, ist, dass mich eine Situation in einen Burnout treibt. Ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, die in ganz schwierige Situationen geraten sind und welche Rolle Arbeitgeber dabei gespielt haben und wie sehr man die teilweise allein gelassen hat mit ihrer Situation. Und ich habe mir fest vorgenommen, all das nie so nah an mich ranzulassen. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann höre ich damit auf.
Was fühlt sich denn so gut an, an dem Podcast und an deinem momentanen beruflichen Tun?
Die Liebe der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bekomme mehr Aufmerksamkeit und Kritik, auch negative nebenbei. Aber selbst wenn sie negativ ist, fühlt sie sich völlig anders an als früher. Es fühlt sich irgendwie so an, als sei die Last der Marke Profil von mir abgefallen und ich werde jetzt quasi als das wahrgenommen, was ich bin, nämlich ein Typ mit 2 Händen und einem Kopf, der seine Arbeit macht und ich bekomme wirklich viel Zuspruch von Leuten, die sagen, mach weiter, wir brauchen solche Leute wie dich. Es gibt Leute, die mir Geld spenden, aus reinem Egoismus, weil sie schlicht nicht wollen, dass das aufhört. Und dieses Feedback ist auch, ist schon toll, also weil es motiviert dich dann auch weiterzumachen, weil du weißt, okay, also die Leute hören das nicht nur, sie machen auch was damit. Mir schreiben Leute über ihre Probleme. Ich kann sie nicht ansatzweise lösen, die allermeisten überhaupt nicht. Aber viele sind schon froh, wenn man ihnen zuhört. Und das versuche ich auch zu tun. Also das nach Maßgabe der Möglichkeiten. Ich kann das Aufkommen an Post überhaupt nicht mehr handeln. Mhm. Es ist so viel. Ich habe noch nie so viel Post gekriegt in meinem Leben. Und ich bin ja damit allein dann. Ich muss sie, soweit sie mich betrifft, ich habe jetzt auch 2 Kolleginnen, die mitmachen, deren Post erledigen natürlich die. Aber abgesehen von den schieren Downloadzahlen, also wir machen jetzt mittlerweile knapp 100.000 Downloads im Monat, was für ein Produkt dieses Zuschnitts und ohne einen Cent Marketing schon okay ist.
Ja. Mehr als okay. Ja, da ist wieder die Bescheidenheit. Ja.
Naja, ich möchte, glaube jeder, der die Medien macht, möchte ja, dass das dann auch irgendwie konsumiert und wahrgenommen wird. Und ich habe ja auch ein Anliegen daran, dass das, was ich da herausfinde, dann auch quasi hinausgeht und sagt, schau her, da ist ein Missstand, über das muss man reden.
Der Zuspruch von außen ist jetzt die eine Sache und der ist natürlich urschön. Noch viel wichtiger finde ich persönlich auch, dass man selber mit sich zufrieden ist. Was ist es denn, was du an dir magst? Wo siehst du selbst dein Talent?
Also mein Talent speist sich zu einem Teil daraus, dass ich eine für österreichische Verhältnisse nicht nur typische Karriere hatte, Im Sinne von, ich habe kein Netzwerk, dem ich mich verpflichtet fühlen muss. Ich bin bei keinem Verein dabei, wie viele andere auch in meiner Branche. Tatsächlich der einzige Verein, bei dem ich über Jahre war, ist der ÖAMTC. und daher habe ich auch keinerlei Verpflichtungen. Ja, es war. Es haben mich dann Leute geschimpft und gesagt, wieso bist du nicht beim ABÖ? Ich sage, ist das nicht wurscht? Und dann habe ich erst gelernt, damals als junger Mensch, es gibt ja tatsächlich einen roten und einen schwarzen Autofahrerinnenclub. Okay, gut, ich habe mich dann für den, hatte mich für den entschieden, weil irgendwer in meinem Umfeld die Nummer kannte, als ich eine Panne hatte. So war das. Ich hatte doch keine Ahnung. Also das ist, beim ÖAMTC zu sein, ist kein politisches Statement, das wollte ich damit sagen. Und der Umstand, dann nirgends dabei zu sein, verschafft mir eine Unabhängigkeit, eine geistige Unabhängigkeit, die ein großes Privileg, wie ich festgestellt habe, im Medienbetrieb. Begrenzt allerdings auch deine Karrieremöglichkeiten, das muss man sagen. Also so gesehen war es eher ein Wunder, dass ich überhaupt stellvertretender Chefredakteur von Profil wurde. Wenn du dich da nicht erklärst, dann kann es ab einer gewissen Gewichtsklasse in der Medienbranche kompliziert werden. Und das macht mich, dieses Gefühl der Unabhängigkeit, ich habe ja nie so nachgedacht, ich habe für ein Magazin gearbeitet, das sich immer seiner Unabhängigkeit gerühmt hat. Und überhaupt alle Zeitungen, für die ich gearbeitet habe, haben sich ihrer Unabhängigkeit gerühmt. Aber jetzt stehe ich ja allein da quasi und stelle fest, ich bin tatsächlich unabhängig. Und zwar so, dass wenn dieses Projekt wirtschaftlich scheitert, na, dann höre ich eben auf. Ich werde meine Seele dafür nicht verkaufen. Und das verleiht mir auch eine, die mit dem Alter immer stärker ausgeprägt wird, ich glaube, das ist noch so ein Talent, soweit man das überhaupt bezeichnen kann, ist Gelassenheit. Ich habe früher totalen Stress gehabt, wenn wir an einer Geschichte vorbeigegangen sind, wenn irgendjemand anderer eine Geschichte hatte. Dann hattest du einerseits den eigenen, den emotionalen Stress, du hattest den aber auch von Vorgesetzten. So, da kam dann die Frage, wieso sind wir da nicht dabei bei dieser Enthüllung, wieso haben die das und wir nicht. Das zermartert dich über Jahre, weil du immer das Gefühl hast, der Erste sein zu sollen, der meist Zitierte sein zu sollen. Und das hat eigentlich überhaupt nichts mit ordentlichem Journalismus zu tun, weil ordentlicher Journalismus muss nicht laut sein, er muss präzise sein. Und das ist jetzt vollkommen weg. Also ich freue mich jetzt, wenn andere gute Geschichten haben. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, nicht annähernd der Erste mit etwas zu sein. Mein Anspruch ist es, den Leuten was zu erklären. Und also ich habe jetzt weniger Tempo in meinem Leben. Das hört sich jetzt merkwürdig an, weil ich ja jetzt Medienmacher bin und Podcast mache. Aber ich gebe nur so weit, wie ich kann. Ich merke auch, dass ich mit 53, also nicht annähernd mehr die Geschwindigkeit fahren kann. Ich habe einen fantastischen Kollegen vom Standard, den Fabian Schmidt. Der ist jünger als ich. Der überholt sich selbst beim Arbeiten. So viel macht er. Ich sage immer, Fabian, ich bin zu alt für sowas. Ja, ich brauche mehr Ruhe, ich brauche mehr Gelassenheit. Und ich stelle mich dem auch. Weil ich mache es ja jetzt schon mehr als 30 Jahre. Also was soll denn jetzt noch kommen?
Das ist sicher, das bespreche ich auch immer wieder mit meinen Gästen im Podcast, sicher ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt des Älterwerdens, dass wir alle irgendwie so ein bisschen ruhiger werden und das Gefühl manchmal haben, sich nicht mehr wirklich viel beweisen zu müssen oder schon immer wieder auch natürlich, aber dann auch wieder mal nicht und zu sagen, ich habe schon auch sehr viel geschafft. Politikerinnen und Politikern sagt man ja immer wieder mal auch nach, eine gewisse moralische Flexibilität zu haben, die wir beide nicht unterstützen. Wo hast du aber eine gewisse moralische Flexibilität und gehst mit dem Motto ran, aber das darf man nicht ganz so eng sehen. Auf welchem Gebiet?
Also, es ist schon einmal ein bisschen problematisch, wenn ich mich hinstelle und mir einbilde, definieren zu dürfen, was überhaupt Moral ist. Und ich habe wohl auch, ich beantworte das jetzt knallhart ausweichend, während ich nachdenke. Hoffentlich ergibt das dann am Ende einen Sinn. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass das, was ich mache, dass ich da in den allerseltensten Fällen überhaupt nur in die Verlegenheit komme, die Moralkeule schwingen zu müssen, weil das allermeiste von dem, was ich mache, sich rund ums Strafrecht organisiert. Da sind die Kriterien klarer. Klar, wenn es dann aber um politische Verantwortung geht, sind wir dann eher schon wieder bei der Moral natürlich, weil die politische Verantwortung nicht strafrechtlich genormt ist. Also ich habe zum Beispiel, Lügen ist so eine Sache. Ich denke, man darf, wenn Leute lügen und wenn in der Politik gelogen wird, also wenn wir schauen, wer lügt, in welchem Kontext, weil tun wir es ja alle. Also ich würde mich jetzt ein bisschen plagen zu sagen, der so und so, die so und so hat gelogen, das tut man nicht. und dabei vollkommen vergessen, dass ich erst gestern wieder 15 Leute angelogen habe. Hm. Also in dem Fall kann Moral nicht darin bestehen, dass man absolute Kriterien versucht zu setzen und zu sagen, Lüge geht nicht, sondern zu versuchen zu unterscheiden, in welchem Kontext da gelogen wurde. Also wenn du in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss lügst, dann hat das auch eine andere Qualität oder als Zeuge in einem Verfahren, weil du da ja unter Wahrheitspflicht stehst, womit wir wieder beim Gesetz wären. Also da ist quasi, da überlagert das Gesetz dann die moralische Norm. Aber ich habe, also Leute, die die Unwahrheit sagen, hinter denen bin ich wirklich nur noch her, wenn die Unwahrheit irgend kausal in einem größeren Zusammenhang steht, weil ich werde ja mein ganzes Leben lang schon angelogen von Leuten in Ausübung meines Berufs. Und ich mache es ja auch. Also da, ich glaube, da darf man jetzt nicht zu absolut sein in der Beurteilung. Aber dennoch hart. Also ich habe ausgiebig über das Falschaussageverfahren Sebastian Kurz berichtet. Aber wie gesagt, da ging es ja auch um was, nämlich um einen strafrechtlichen Vorwurf.
Ich finde schon sehr schön, dass du das wirklich so sagst, dass du lügst. Und tatsächlich ist es ja auch bewiesen, dass wir das alle tun. Und deshalb, dass du das jetzt so, finde ich sehr... sehr sympathisch.
Also ich bin kein gewerblicher Lügner. Ich gebe nur zu, ich habe in meinem Leben schon gelogen.
Ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das bestreiten könnte.
Ich glaube, es ist total schwer, sich das einzugestehen, nicht, dass man es auch macht. Weil, und da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Nicht? Also du willst nicht angelogen werden und verlangst das natürlich auch von höchsten Vertreterinnen und Vertretern des Staates. Aber wenn sie es dann tun, und du dich hinstellst und sagst, puh, gelogen, und dabei vergisst, dass du es selber machst, und dann wirkt ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, deswegen ist mein Punkt, wenn es da geht darum, wenn sich irgendjemand rausmogelt, man braucht sich ja nur ZIP-2-Interviews anschauen. Ich meine, das ist ein einziges Vermeiden. Ja? Und wenn es nicht gelogen ist, dann ist es nicht gesagt. Das hat eine ähnliche Qualität. Also all diesen Vermeidungsstrategien bin ich nicht hinterher, weil dann würde ich vermutlich zerbrechen.
Ich habe in der Anmoderation auch gesagt, dass du auch Satiriker bist und auch auf der Bühne stehst, mittlerweile ein viertes Programm gemeinsam mit Klaus Oppitz auf der Bühne spielst. Und in eurem ersten Programm geht ihr unter anderem einer Frage nach, die ich sehr lustig fand. Warum zum Beispiel sind es immer Kugelschreiber und Fruchtgummis, die im Wahlkampf verteilt werden und nicht praktische Dinge wie Glasreiniger oder Zahnpasta? Bevor wir zu dir persönlich den Bezug kommen, gab es darauf dann tatsächlich eine Antwort oder...
Nein, das war nur eine Blödelei, damit wir eine Sebastian Kurz Zahnpasta, quasi auf, ich glaube, es war Zahnpasta, auf der Bühne dann quasi auf der Leinwand hatten. Es hatte darüber hinaus, nein.
Okay, gut. Den Bezug, den ich jetzt zu dir gerne herstellen möchte, ist, welchen Merchandise-Artikel würdest du denn hergeben, um dich und deinen Podcast, dich als Unternehmer zu verkaufen?
Liebe Hörerinnen und Hörer von Ein Gast, zwei Seiten, die Dunkelkammer hat einen Merchandising-Shop, in dem eine ganze Vielzahl von Produkten mit Dunkelkammer-Logo zur Verfügung stehen. Kühlschrankmagneten, Untersetzer für Gläser, Tassen, die ich besonders hübsch finde. Es gibt Leiberl, es gibt Taschen. Ja. Ich mag meine Stofftasche mit dem Dunkelkammer-Logo am liebsten. Sie ist auch eine treue Begleiterin. Ich hab einfach eigentlich oft so eine Tasche dabei. Ich weiß allerdings nicht, ob das mich jetzt oder das Projekt am besten beschreibt.
Das ist jedenfalls auch was Nützliches, was wir alle brauchen, wenn du es verteilst mit deinem Logo drauf.
Ja, definitiv. Ich meine, die Tasche wird tatsächlich jetzt der Dunkelkammer nicht wirklich gerecht werden vom Anspruch her, weil die Tasche ist ja etwas, in der du Sachen verschwinden lassen kannst. Mhm. Und genau das ist es ja eigentlich nicht, was mein Podcast leisten soll. Mhm. Aber ich finde, die Tasche ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis am interessantesten.
Bevor wir jetzt gleich die Seite wechseln, eine spannende Frage noch, die vielleicht auch mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint ist. Hat ein gebildeter, blitzgescheiter Mensch wie du auch ein Guilty Pleasure? Wir sind ja immer noch auf der schönen Seite des Lebens. Also gibt es irgendwas, was vielleicht ein bisschen niveaulos ist und du schaust, konsumierst und noch nicht öffentlich erzählt hast und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du das erzählst?
Definiere niveaulos.
Also niveaulos. Ich zum Beispiel würde jetzt in meinem Leben das so definieren, dass ich sehr gerne Sturm der Liebe schaue zum Beispiel und das vielleicht jetzt nicht gerade das hochtrabendste Prestige-Projekt ist. Und ich finde es auch manchmal ganz gut, so ein bisschen Kitsch zu konsumieren und das macht noch Spaß.
Ja, also ich gebe jetzt zu, das habe ich tatsächlich, ich meine, das wurde ich auch noch nie gefragt.
Deshalb hat der Stefan Lasnik zu dir gesagt, ob du schon vorbereitet bist auf meinem Podcast.
Ja. Von mir, jetzt handle ich mir garantiert Ärger ein, aber jetzt muss ich es ja in seiner Gesamtheit erzählen. Also meine Frau schaut gern Bauer sucht Frau und ich dann immer wieder auch wegen des Idylls oder des vermeintlichen Idylls.
Aber es ist mehr dann deine Frau, die es schauen will und du halt mit oder schon auch ein bisschen mittlerweile.
Naja, es fixt dich ja dann auch an, aber weil du dann ja wissen willst, wie das weitergeht und man natürlich auch die Spannungen im vermeintlichen Idyll, dann, klar will man das dann sehen, aber sie hat mich nicht gern dabei, weil ich dauernd reinrede. Mhm. Und mich unglaublich beschwere.
Worüber?
Ja, dass das alles gescriptet ist. Das ist eigentlich mein Standardsatz. Mhm. Ja, wenn es mir dann doch, wenn dann doch zu blöd wird. Aber ja, da habe ich durchaus schon auch Zeit verbracht in diesem Format.
Gut, danke. Das
waren wir jetzt schon beim schlimmen Teil oder ist das?
Nein, der leitet jetzt ein. Ja. Der kommt jetzt der schlimme Teil. Ich habe auch in der Anmoderation gesagt, ich bin gespannt, zu erfahren, wie viel Gewicht du negativen Gedanken in deinem Leben gibst. Und damit möchte ich jetzt gerne die andere Seite, wo es manchmal wehtut, hinzuschauen, einleiten. Wie viel Gewicht gibst du eben auch negativen Gedanken?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Also quantifizieren kann man es natürlich schwer, aber ich kenne meine Dämonen einigermaßen. Mhm. Ich habe sie auch, glaube ich, ganz gut im Griff. Aber es wäre jetzt auch irgendwie albern, das zu verleugnen. Also für sich selber zu verleugnen. Mhm. Also ja, ich habe dunkle Seiten. Mhm. Ja.
Wie äußern sich Selbstzweifel zum Beispiel? Und woran zweifelst du, wenn?
An mir. Also ich schilder mal, also ich bin von... Selbstzweifel begleiten mich, seit ich mich erinnern kann, aber jedenfalls, und das ist natürlich die gewichtigste Sache, ist es dann im Beruf, weil da geht das schon sehr lang. Ich war immer der Meinung, dass ich eigentlich nicht gut genug bin und habe mir dann angeschaut, wie es andere machen, und gedacht, Wahnsinn, also zum Beispiel beim Schreiben habe ich mir lange gedacht, wow, so gut wie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Feuilleton werde ich nie sein. Und habe mir dann versucht, Versatzstücke aus dem Feuilleton zu nehmen. Das funktioniert in der Form von Berichterstattung, wie ich es mache, überhaupt nicht. Dann ist es auch so, dass das mit den Selbstzweifeln ist nicht kleiner geworden über die Zeit, weil du ja etwas machst, und das machst du ja auch, dass ich quasi an dem messen muss, was andere machen. Und an dem, was wir beide jetzt machen, nämlich im Podcast, auch noch viel unmittelbarer, weil du ja dann, du kriegst ja den Zuspruch oder die Ablehnung der Leute, die das hören, sehr unmittelbar mit. Mhm. Und wenn du dich wirklich bemühst und das in die Aussage stellst und jemand sagt, das war jetzt total scheiße, dann macht das natürlich was mit dir. Mhm. Auch wenn du der festen Überzeugung bist, dass es gut war. Und dem kann ich mich nicht entziehen. Und dann denke ich mir, beim nächsten Mal will ich es besser machen, ohne oft zu wissen, wie es geht. Und die Bühne ist dann auch viel brutaler, weil... Wir haben, der Klaus und ich haben, das ist übrigens ein Freizeitprojekt. Also was wir da machen, ist wirklich, das ist nur, um das Hirn auslüften zu lassen, weil man auch im Echoraum eines Theaters Sachen sagen und machen kann, die man draußen nicht macht. Mhm. Und also es tut einfach gut, ja, mal einfach so die Sau rauszulassen und zu blödeln. Es geht eigentlich hauptsächlich um politische Kommunikation, die wir sezieren. Mhm. Das ist quasi das Target. Und als wir 2018 Premiere im Rabenhof vor 300 Leuten, ich meine, es ist cool, sich vor 300 Leuten wohlzufühlen, die auch alle mitgehen, weil sie eh alle Friends and Family sind. Es ist nicht so leicht, in einem großen Theater vor keinem Menschen zu spielen. Mhm. Und die wahrlich charakterbildenden Sachen, die aber unglaublich schmerzhaft natürlich waren, ist, du spielst dann vor 10 Leuten. Mhm. Und fürchtest dich aber davor, weil du denkst, Wahnsinn, da hörst du jedes Räuspern. Ja, da lacht ja dann keiner mehr bei 10 Leuten. Also der Klaus und ich haben das tatsächlich in einem Wirtshaus in der Steiermark mal gespielt. Das war an sich schon ein kleiner Raum und in dem kleinen Raum waren sehr wenige Leute. Mhm. Also wir haben dort überhaupt nicht verkauft. Und da habe ich richtig, also das richtig beklemmendes Gefühl, weil du dir denkst, du bist einfach nicht gut genug, weil wenn du gut genug wärst, dann wären ja Leute gekommen. Und am Ende stellst du dich hin und machst es, weil die gezahlt haben, die wollen das auch. Mhm. Und die müssen sich ja keine Gedanken machen, wer es sonst noch gekauft oder nicht gekauft hat. Und dann funktioniert das auch. Es macht dann meistens sogar mehr Spaß.
Und mittlerweile habt ihr eben schon 4 Programme, das heißt, oder das 4. Programm jetzt gerade, das Katzen heißt. Also insofern haben schon ganz viele auch die Tickets gekauft.
Ja, es geht so. Also ja. Also es gibt dann auch Vorstellungen, wo dir dann niemand die Tür einrennt. Mhm. Und klarerweise denkst du dir dann, es muss ja wohl an mir liegen oder an dem, was ich da mache. Mhm. Ich meine, ich behelfe mir damit, dass ich mir dann immer denke, der Klaus ist schuld. und umgekehrt. Ja.
Wie stellst du dann diese Selbstzweifel auch immer wieder mal ab? Weil immer wieder muss man mal dann, selbst wenn man die eigenen Dämonen kennt oder gerade weil man sie kennt, lernen wir halt auch mit der Zeit, mit ihnen umzugehen. Wie mutest du sie auch manchmal?
Ein Gutteil wird überlagert dadurch, dass man ja funktionieren muss auf die eine oder andere Art. Also in meinem Fall jetzt, in meinem neuen Leben, nach der Podcast-Aufzeichnung ist vor der Podcast-Aufzeichnung. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass die Selbstzweifel so jeden Tag in gleicher Intensität vorhanden sind. Das vergeht ja zwischendurch auch wieder. Ich weiß, dass ich das habe, aber ich weiß auch, dass es langsam abnimmt, weil ich mir denke, das, was ich bin und das, was ich kann, das steht da jetzt oder sitzt da jetzt vor euch. Mhm. Da kommt ja jetzt nicht mehr so viel nach. Also, wobei, das stimmt jetzt auch nicht. Ich habe im letzten Jahr in dieser Medienwelt so viel dazugelernt, dass ich vorher nicht kannte. Also der Weg hört, endet ja nicht. Aber an dem, was ich bin, wird sich jetzt nicht mehr so viel ändern. Mhm. Ich glaube, ich bin charakterlich weitgehend ausentwickelt.
Mhm. Was ist denn ein Charakterzug, den du nicht so sehr an dir magst? Wir haben zuerst über die Talente gesprochen, die du siehst. Was ist das, was du nicht so gerne magst?
Daran arbeite ich hart, noch mehr Gelassenheit zu entwickeln. Ich bin manchmal ein Häferl, wenn mir wer blöd kommt. Mhm. Treffe dann nicht immer den richtigen Ton. Ich kann, was mir überhaupt nicht gefällt, in Gesprächen sehr verletzend sein. Mhm. Rechthaberisch. Mhm. Ja, rechthaberisch bin ich ganz gewiss. Und ärgere mich nachher immer drüber, dass ich das bin, weil ich das eigentlich nicht sein will. Weil, wer bin ich schon? Ja? Aber klar, in Diskussionen, wie man ja dann, man kommt dann schnell in eine Situation, wo man nicht den Kürzeren ziehen will. Das spielt sich aber eigentlich alles hauptsächlich im Privaten ab. Im Beruflichen habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Also meine Podcasts sind ausnahmslos beherrscht, würde ich sagen.
Mhm. Finde ich sehr schön, dass du das gerade so zugibst. Wir haben zuerst auch über das, was dir Spaß macht, an deinem Podcast, an deinem Journalistendasein gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, aber gerade weil du dich auch beruflich ganz viel mit der dunklen Seite, mit Betrug und so beschäftigst, inwiefern geht dir das auch nahe manchmal und verlierst du manchmal auch so den Glauben an das Gute im Menschen dabei?
Nein, gar nicht. Also vorneweg, ich glaube, dass wir alle in der Lage sind, ganz depperte Sachen zu machen. Ich sage jetzt gar nicht schreckliche, aber dass zum Beispiel Korruption nichts ist, dass das jetzt genetisch angelegt wäre. Ich glaube, wir kommen alle gleich korrupt oder nicht korrupt auf die Welt. Und da passiert dann natürlich ganz viel Sozialisierung in weiterer Folge. Und zwar insbesondere auch dann in dem beruflichen Umfeld, in dem du bist, in einer Partei oder einem Unternehmen. Und wenn du merkst, dass es dort leicht geht, dass in deinem Umfeld Korruption irgendwie dazugehört, dass es vollkommen sanktionslos passiert, ganz im Gegenteil, irgendwie Teil der DNA dieser Firma ist, dann gibt es eine große Chance, dass du früher oder später mitmachst, ohne dich dafür schuldig fühlen zu müssen, weil es eh alle machen. Mhm. Insofern funktioniert, also quasi Korruptionsprävention funktioniert dann nur, wenn es Systeme gibt, die das unterbinden. Das hat mit Transparenz zu tun, das hat mit Kontrolle zu tun, in einem Unternehmen, in einer politischen Bewegung, in einer Institution. Es hat mit parlamentarischer Kontrolle zu tun und es hat natürlich auch mit der Kontrolle durch unabhängige Medien zu tun. Da komme jetzt dann wieder ich ins Spiel. Ich habe mich natürlich schon gefragt, was das mit mir macht, wenn ich über Jahre lang pausenlos quasi in dieser Korruptionsscheiße warte. Mhm. Und was das eigentlich über mich aussagt, ich hätte es mir auch gemütlicher machen können. Das gibt auch im Journalismus Ecken, die weitaus angenehmer sind, ohne dass ich das jetzt kleiner machen will, aber es gibt schönere Seiten im Journalismus. Mhm. Meine Wahl war, also ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob es mich ausgesucht hat, aber ja, jetzt werde ich halt, ich weiß, wenn ich eine Recherche habe, ich habe eine gute Chance, dass ich angelogen werde, wenn ich Anfragen stelle. Ich habe eine gute Chance, dass ich mit rechtlichen Schritten bedroht werde, in seltenen, aber doch Fällen dann auch tatsächlich geklagt werde, also rechtlich verfolgt werde in Ausübung meines Berufs. und sei es nur, um mich einzuschüchtern. Und dann denkst du schon, ich meine, warum tust du das eigentlich an? Und woran ich mich dann immer klammere, ist, naja gut, ich will ja auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt, in der ich lebe, nicht durchgehend korrumpiert ist und dass das Recht des Stärkeren oder des, in dem Fall oft des Reicheren, obsiegt. Und ich habe mal vor ein paar Jahren, ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, ich hoffe, ich darf es nochmal sagen, vor ein paar Jahren habe ich eine Doku gesehen über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und da wurde ein sehr alter, knorriger Mann da schon interviewt, der dabei war, das erstaunlicherweise überlebt hat, der war einer der Liquidatoren, das waren die Leute, die unter anderem die Trümmer vom Reaktordach wegräumen mussten, die verstrahlten und mehr oder weniger mit bloßen Händen, also die hatten einfach keine nennenswerte Schutzausrüstung. Und die haben ihn gefragt, wie es ihm da gegangen ist und ob er da keine Angst gehabt hat. Und er hat gesagt, aber irgendwer muss das ja machen. Mhm. Und jetzt hantiere ich ja Gott sei Dank nicht mit radioaktiven Trümmern, so schlimm ist es nicht. Aber ja, irgendwer muss es ja machen. Und ich habe mich dafür entschieden, es zu machen. Mhm. Und jetzt mache ich es eben.
Hast du manchmal auch Angst? Ich weiß nicht, ob Angst zu hart ist in dem Fall. Aber letztendlich, wie du es auch gesagt hast, du hast Familie, du hast zwei Kinder. Und es ist ja auch vielleicht in Österreich jetzt nicht so wie in anderen Ländern, aber trotzdem auch gerade erst nicht ganz so unaktuell wurde eingebrochen und so bei einem Investigativjournalisten. Also es ist ja schon auch so, dass es eine gewisse Gefahr und unangenehm, weil ihr eben auch unangenehm seid für mächtige Menschen. Ertappst du dich dabei, dass da schon so ein bisschen ein Bammel, ein mulmiges Bauchgefühl manchmal dabei ist?
Es ist jetzt nicht die Angst vor körperlichen Übergriffen, obwohl das Journalistinnen und Journalisten in Österreich jetzt auch schon häufiger zu gewärtigen haben. Also bei Corona-Demos gab es das jetzt dann doch. Mhm. Meine treue Begleiterin ist die Klagsdrohung. Mhm. Also das kann dich an sich ja schon finanziell in Bedrängnis bringen. Und in jüngerer Vergangenheit war es dann schon so, dass, aber da bin ich nicht allein und das fühlt sich deshalb dann auch nicht mehr so schlimm an, wenn du diese Emotion mit anderen teilen kannst, dass der Staat unsere Arbeit zunehmend verkompliziert und dass es in letzter Konsequenz, man siehe also den Einbruch bei Christo Grozev, man siehe die Beschlagnahme, die Sicherstellung von Handy und Laptop von Franz Miklautz, dem Kärntner Journalisten, dass der Staat eines Tages vor deiner Tür steht, bei dir anklopft und mal eben eine kleine Hausdurchsuchung macht, was ja potenziell eine der schlimmsten Situationen ist, die du als Journalist erleben kannst in diesem Kontext. Und das ist da. Also das kriegst du nicht weg. Die Alternative wäre, dass du die Arbeit einstellst, aber so weit bin ich nicht.
Das ist keine Alternative also. Du hast zuerst auch gesagt, das fand ich sehr spannend, dass es eben auch auf das, wie wir sozialisiert werden, einfach ankommt und dass deshalb so dieses Gefühl, kann man sich nicht in den Spiegel schauen, das denke ich mir ja eben auch, wenn ich das höre, was du recherchierst, ja, oder viele andere Journalistinnen und Journalisten, dieses Gefühl, wie kann sich der in den Spiegel schauen? Wenn wir es jetzt auf dich umlegen, gibt es Fehler vielleicht oder einen Blödsinn, den du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du rückblickend sagst, das war wirklich von mir irgendwie wirklich eine Chance und rückblickend fällt es mir da schwer, mich da in der Causa in den Spiegel zu schauen.
Also erstens habe ich in meinem Leben unfassbar viel Chance gebaut. Zweitens, soweit ich das überblicke, der weitaus größte Teil der Menschen, von denen ich mir denke, boah, wie können die in den Spiegel schauen? Die können alle in den Spiegel schauen und sehen, was sie dabei sehen, finden sie in aller Regel auch noch gut. Ich glaube, das ist wohl auch ein Talent, das wir alle haben. Ja, dass du eben in den Spiegel schaust und die hässliche Seite an dir nicht so siehst. Ja. Okay, ich habe natürlich im Beruf über die Jahre immer wieder handwerkliche Fehler gemacht. Das ist klar, das passiert dir, auch wenn es dir nicht passieren soll und darf, aber es passiert dir. Und das führt dann eben auch zu rechtlichen Implikationen. Das sind Dinge, wo du einfach bei einer Recherche nicht sauber genug gearbeitet hast, wo etwas nicht belastbar genug war. Das passiert dir in jüngeren Jahren tatsächlich öfter als im Alter. Also meine Quote ist jetzt viel, viel geringer. Mhm. Also wenn ich jetzt noch Mist baue, dann ist es, also ich will es nicht verschreien, es kann ja immer passieren, aber es gibt tatsächlich ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die du einziehen kannst, wo du dieses Risiko minimieren kannst und das funktioniert jetzt mit der Erfahrung deutlich besser. Ja, und dann habe ich natürlich, klar, ich habe im Privaten Leute enttäuscht. Mhm. Ja, also ich war nicht immer so gelassen, wie ich jetzt vorgebe zu sein. Vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger im Führen von Beziehungen zum Beispiel. Mhm. Und ich habe mich mal hingesetzt und versucht, eine Liste von Leuten zu machen, die ich verletzt habe. Und dann hat mich, oder von denen ich glaube, dass ich sie verletzt haben könnte. Und dann habe ich aufgehört.
Eine Liste hast du geschrieben? Wirklich? Aus welcher Motivation?
Ja, ich hatte so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss ein bisschen ins Reine kommen mit mir, damit ich wieder in den Spiegel schauen kann. Und werde jetzt eine Liste von Namen machen und dann werde ich mich hinsetzen und werde die durchtelefonieren und werde sagen, dass es mir leid tut. Ich habe dann angefangen damit, tatsächlich jemanden anzurufen und es tut mir leid. Und dieser jemand hat gesagt, was, wer? Es lag Jahre zurück. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie, das ist ja vollkommen nutzlos. Die haben diese Situationen, um die es da geht, teilweise möglicherweise vergessen. Ich arbeite in mir viel mehr als in anderen. Klar, ich meine, es ist auch naheliegend, dass du verletzende Dinge irgendwann versuchst abzulegen und dann ruft irgendein Typ aus deiner Vergangenheit und sagt dir, es tut mir leid. So klappt es auch nicht. Das war lächerlich. Ich habe mir dann einfach daraufhin vorgenommen, da muss man auch an sich arbeiten. Ja, ich habe es dir vorher gesagt, sicher nicht eine ausgeprägte Stärke in meinem Sozialverhalten ist, dass ich dann eben oft verletzend bin. Anderen gegenüber im Gespräch. Und daran musst du arbeiten und nicht Entschuldigungen aussprechen zu Vorgängen, die 30 Jahre zurückliegen. Ja, das bringt dir nichts. Hättest du das gleich gemacht. Das ist übrigens auch eine Fähigkeit, an der ich arbeiten muss, dass man sich ab und zu mal entschuldigt. Man verlangt es von allen, es fällt einem aber selber ziemlich schwer oft.
Ist es nach wie vor so, dass es auch das Entschuldigen dir schwer fällt, gerade vielleicht auch im privaten Kontext?
Frag meine Frau.
Okay. Also es ist ein Ja. Wie eine letzte Frage noch, bevor wir zum Kaugummiautomaten kommen, der neben uns auch steht. Wie gehst du denn dann um mit den Fehlern ganz persönlich jetzt mittlerweile? Also wenn du jetzt sagst, du rufst niemanden an, sondern sprichst du es dann doch? Weil das Ansprechen finde ich halt schon auch befreiend. Also vielleicht nicht 30 Jahre später, aber unmittelbar halt danach.
Also soweit es jetzt meine berufliche Ebene betrifft, habe ich damit jetzt eigentlich kein Problem mehr. Also ich kann das, wenn ich im Podcast, wenn ich da Mist baue, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich noch nicht wirklich passiert, das waren minimale, mal Namen verdreht oder so. Aber ich bin bereit, das zu tun, das auch direkt anzusprechen, weil Fehlerkultur unglaublich wichtig ist. Eine ganze Reihe von Unternehmen wird es heute noch geben, wenn die dort rechtzeitig eine Fehlerkultur etabliert hätten. Es ist unsäglich wichtig, das zu machen, weil es, unsagbar wichtig ist, es zu machen, weil du sonst nicht weiterkommst. Du wirst sonst die gleichen Fehler immer wieder machen. Und also dem versuche ich wirklich, wirklich zu entsprechen. Im Privaten ist das immer ein bisschen schwieriger. Ja, daran arbeite ich auch, aber da habe ich das Gefühl, dass ich da nicht so erfolgreich bin. Also meine Fehlerkultur im Privaten ist, da ist meine Lernkurve irgendwie flacher, habe ich das Gefühl. Aber ich arbeite da.
Ich danke dir für diesen sehr selbstkritischen Blick auf dich selbst, den ich sehr gut nachvollziehen kann und sehr schön finde und unheimlich sympathisch. Danke dir.
Danke dir.
Neben uns steht jetzt ein Kaugummiautomat und du drehst bitte an beiden Seiten. Du entscheidest gerne, an welcher Seite du zuerst drehst, aber du drehst letztendlich eh an beiden Seiten. Also so wichtig ist die Entscheidung jetzt nicht. Zuerst die Zettel. Und jetzt der Kaugummi. Die Orange.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Das ist deiner, gell? Mhm. Ich beneide dich ein bisschen drum. Die sind schon sehr cool.
Ich liebe ihn.
Als ich noch klein war, hängen ja teilweise immer noch in der Stadt, aber ich weiß nicht, wer da noch Geld hineinschmeißt. Bei uns war das damals noch tatsächlich ein Nahrungsspender.
Ja, vor allem jetzt finde ich, weiß gar nicht, ob die Sachen da alle schon kaputt sind, die da drinnen sind, weil die sind ja urvergilbt und alt und so, oder werden die noch nachgefüllt?
Naja, ich glaube, Kaugummi hat ja tatsächlich den Vorteil, dass es Gummi ist, der wird nicht schlecht.
Wobei hart schon dann
ja,
auch.
Nein, irgendwie. Ich glaube, die werden noch befüllt, ja, also tatsächlich. Okay. Aber wirklich ausprobieren würde ich es jetzt auch nicht zwingen. Wirken irgendwie so wie Aliens in der Stadt. Ja. Das war in den 70er, 80er Jahren viel präsenter.
Aber eine schöne Erinnerung, also das ist schon was.
So, ich öffne da jetzt einen Zettel. Genau. Der ist eine Frage. Wie oft denkst du bei Kopfschmerzen an eine böse Krankheit, böse unter Anführungszeichen? Nie. Also ich habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, weiß ich, zumindest war das bisher immer so, warum ich die hatte. War meistens immer ein und derselbe Grund. Ich habe tatsächlich keine großen Themen mit Kopfschmerzen, Kopf auf Holz.
Und was war der Grund? Alkohol?
Ja, also früher mal, bevor ich Familie hatte im Journalismus, hast du immer wieder mal an Freitagen nach Redaktionsschluss die Produktion gefeiert.
Mhm.
Ja. Ziehst du in der Regel die Ahnung oder die Gewissheit vor? Spielt beides eine große Rolle in meinem Leben, aber natürlich ziehe ich in der Regel die Gewissheit vor.
Mhm.
Ja, letztlich ist die Gewissheit etwas, das auch die Grundlage meiner Arbeit ist.
Mhm. Und im persönlichen Kontext, ist da so, dass manchmal lieber nicht wissen oder schon, auch wenn es schier ist, die Realität oder die Wahrheit, aber dann lieber trotzdem auch die Wahrheit? Im Persönlichen, wenn es nicht um Juristisches geht und so, sondern...
Langfristig, glaube ich, können wir auch im eigenen ohne Wahrheit und Transparenz nicht miteinander umgehen.
Mhm.
Also insofern will ich es dann schon wissen.
Mhm.
Liest du Bücher aus Prinzip immer zu Ende? Nein. Nein. Es gibt Bücher, ich gebe es zu, wo ich, bei Krimis ist mir das immer wieder mal passiert, man darf das überhaupt nicht sagen, aber ich habe angefangen, es zu lesen und dann habe ich mir gedacht, jetzt würde ich gerne wissen, wie es ausgeht und habe dann quasi nach den ersten 20 Seiten noch die letzten 20 Seiten gelesen. Habe ich es dann eigentlich zu Ende gelesen? Ich weiß nicht, weil ich habe es eigentlich zu Ende gelesen. Ich habe nur den breiten Mittelteil dann oft nicht gelesen. Welche Bücher sind die wichtigeren, die gelesenen oder die noch ungelesenen? Die gelesenen Bücher sind vor der Hand die wichtigeren, weil man ja letztlich auch nur an den gelesenen beurteilen kann, ob sie wichtig waren oder nicht. Allerdings neigen die gelesenen Bücher auch dazu, wieder in Vergessenheit zu geraten. Nach ein paar Jahren bist du nicht mehr sicher. Ja. Und liest es noch einmal. Und insofern sind auch die noch ungelesenen wichtig. Ich würde mein 50-50 geben.
Okay.
Habe ich damit die Frage nach dem Warum schon beantwortet?
Nein. Ah ja, aber irgendwie schon auch.
Oh, also
ja.
Soweit es jetzt meine ungelesenen Bücher betrifft, und die sind erheblich. Das sind jetzt nicht die Bücher, die bei mir zu Hause liegen, die gelesen werden wollen, sondern die Bücher, die ich noch gar nicht bestellt habe.
Mhm.
Die sind ja wie ein Mahnmal, ja, ein schlechtes Gewissen, wie sehr man sich von Bildung entfernt, weil man diese Bücher jetzt gerade nicht liest. Und ich habe ein Riesenthema, weil ich so unendlich viele Akten und behördliche Schriftstücke lesen muss. Und wir reden da von Akten, die 2.000, 3.000, 4.000 Seiten am Stück haben.
Mhm.
Wenn du dich durch sowas gearbeitet hast, dann ist alles, was du willst, nur noch irgendein doofes Videospiel und nicht noch ein Buch. Ja.
Das sind wir auch beim Guilty Pleasure, oder?
Videospiele? Ja, okay. Ja, ja, ein paar Videospiele spiele ich auch. Mit meinen Kindern spiele ich die zusammen.
Was denn zum Beispiel?
Angry Birds.
Ah, süß. War das die letzte Frage auf dem Zettel? Ich danke dir. Es war wirklich schön. Hat es unheimlich viel Spaß gemacht, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und danke, dass du dich meinen Fragen gestellt hast.
Ja, ich danke für die Einladung. Ich hoffe, dass ich deine Quote jetzt nicht ruiniere.
Was? Die Selbstzweifel. Danke. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen, schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.